Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Die heutigen Themen. UNO-Konferenz zur Biodiversität. Momentan findet in der japanischen Stadt Nagoya die UNO-Konferenz zur Biodiversität statt. Bei ihr geht es nicht nur darum, Pflanzen und Tiere vom Aussterben zu bewahren, sondern auch um das Thema Biopiraterie. Das Problem des Atommülls. Ein Interview mit einem Sprecher von Greenpeace aus Anlass des Castortransports nach Gorleben am 7. November. Demokratie statt Integration. Ein Interview über die Erklärung einer Gruppe von WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und PolitaktivistInnen zur gegenwärtigen Integrationsdebatte. Todesstrafe oder lebenslänglich? Ein Bericht zum November-Verfahren gegen Mumia Abu Jamal. Hallo und herzlich willkommen also zu Zip FM, dem Infomagazin der Freien Radios, heute am 21. Oktober 2010, zusammengestellt von der Radiokampagne aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Sakura. Nun zu unserem ersten Beitrag. Ein Interview von Radio Rabe aus Bern über die UNO-Konferenz zur Biodiversität in der japanischen Stadt Nagoya. Dort will die Staatengemeinschaft Konventionen schaffen, welche den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Vielfalt garantieren. Es geht aber nicht nur darum, Pflanzen und Tiere vom Aussterben zu bewahren, sondern auch um das Thema Biopiraterie. Michel Spahr hat sich mit François Meinberg von der Organisation der Erklärung von Bern unterhalten. Er weilt zurzeit in Nagoya und nimmt als Vertreter der Schweizer NGO an den Verhandlungen zur Biopiraterie teil.
Sie sind bei allen wichtigen Punkten, also bei diesem Protokoll gegen die Biopiraterie, bei dem neuen strategischen Plan, wie auch bei der Finanzierung zum Erhalt der Biodiversität, sind wir überall noch am Anfang. Es wurden noch keine Konsensbeschlüsse getroffen. Also man kann eigentlich noch nichts sagen, man kann nur sagen, es gibt viele Differenzen und der Weg ist noch lang.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Konferenz zu einem Erfolg kommt? Wie ist Ihre persönliche Einschätzung?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt zurzeit sicherlich ein großes Risiko, dass sie scheitern wird. Insbesondere hier beim Protokoll gegen die Biopiraterie sind die Differenzen zwischen Nord und Süd beträchtlich. Und es muss ein kleines Wunder geschehen, dass wir in einer Woche wirklich weiter sind.
Um was geht es dann bei der Biopiraterie genau?
Hier geht es darum, dass wenn die Länder des Nordens, zum Beispiel pharmazeutische Firmen, Kosmetikfirmen und so weiter, Pflanzen und Tiere, Mikroorganismen aus den südlichen Ländern nutzen, dass sie da gemäß Konvention eigentlich einen gerechten Anteil zurückgeben sollen in die Ursprungsländer dieser Pflanzen und Tiere. Diese Regel der Biodiversitätskonvention wurde nicht umgesetzt bis jetzt, obwohl die Konvention seit 18 Jahren in Kraft ist. Und jetzt will man eben ein verbindliches Protokoll machen, damit dieser Nutzen, dieser Gewinn endlich fair geteilt wird mit den Ländern des Südens.
Und wie sieht Ihr persönliches Programm jetzt weiter aus?
Wir verfolgen natürlich jetzt diese Verhandlungen, insbesondere verfolge ich eben die Verhandlungen für dieses Protokoll gegen die Biopiraterie. Aber es laufen parallel noch 2-3 weitere Verhandlungsrunden. Eben, es gibt diesen strategischen Plan, wo andere Kollegen da sind von Schweizer Nichtregierungsorganisationen. Und wir versuchen uns gut auszutauschen, auch eben die Schweizer Bevölkerung zu informieren und möglichst gut dabei zu sein und allenfalls auch Einfluss nehmen, womöglich.
Das war ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern. Nun folgt ein Interview von Radio Korax aus Halle mit Matthias Endler von Greenpeace zur Atommüllproblematik. Am 7. November soll in Gorleben mal wieder ein Castortransport ankommen. Das sorgt erneut für viel Furore auf Seiten der AtomgegnerInnen und BewohnerInnen des Wendlands. Die Aufregung scheint durchaus berechtigt. Was die Zwischen- und Endlagerung von Atommüll bedeuten kann, war in Asse 2 schließlich gut zu sehen.
Asse ist ein Salzstock wie Gorleben. Da sind 126.000 Fässer mit schwach radioaktiven Abfällen eingelagert. Und bis vor 3 Wochen hieß es 1200 Fässer mit mittelaktiven Abfällen. Das musste mittlerweile korrigiert werden. Die ganzen Anlieferungslisten stimmten hinten und vorne nicht. Es sind über 16.000 Fässer mit mittelaktiven Abfällen. In Asse dringt seit 1988 Wasser aus dem Deckgebirge in den Salzstock ein. Das führt eben dazu, dass die Fässer rosten. Die sind damit einfach mit dem Radlader abgekippt worden, unter Tage in Löcher. Das hat man dann deutsch Versturztechnik genannt. Die Fässer rosten und Radionuklide können jetzt ins Wasser gelangen und dann auch in grundwasserführende Schichten und damit besteht die Gefahr einer Verseuchung des Trinkwassers in der Region. Das ist die Situation in der Asse. Zudem droht dieses Lager eben einzustürzen durch diese Hohlräume, die man da viel zu groß dimensioniert hat. In Gorleben, um da nur einen Satz erstmal dazu jetzt zu sagen, wird nicht entgelagert. In Gorleben prüft man, ob der Salzstock geeignet sei für die Aufnahme von hochradioaktiven Abfällen. Diese Prüfung ist allerdings auch nur ein Deckmantel und damit sind wir wieder bei einer Parallele zur Asse. Auch da hat man das unter dem Deckmantel der Forschung gemacht. Man hat das Versuchsendlagerung genannt und in Gorleben nimmt man auch diesen Deckmantel der Wissenschaft und in Wirklichkeit baut man da aber schon ein Endlager aus.
Das heißt, wir, um jetzt nochmal kurz zu resümieren, für ein schwach radioaktives Material, da gibt es sozusagen Endlager, aber für dieses hochstrahlende radioaktive Material, da gab es doch eigentlich noch kein Endlager sozusagen.
Es gibt weltweit kein betriebsbereites Endlager für hochradioaktive Abfälle.
Hatte da nicht die
Man sucht in Gorleben im Salz. Und Deutschland ist Weltmeister in Sachen Salz als Endlagermedium, aber Weltmeister im negativen Sinne. Denn wir haben 2 Endlager, in denen schon etwas eingelagert wurde, nämlich schwache und mittelradioaktive Abfälle. Das ist einmal die Asse, die droht abzusaufen. Und das ist zum Zweiten die Deponie in Morsleben, Bartensleben in Sachsen-Anhalt, die droht einzustürzen. Also eine verheerende Bilanz und trotzdem will man in Gorleben den gleichen Fehler nochmal machen, in Salz Atommüll zu lagern. Jetzt kommt das Entscheidende, was sich die meisten nicht vorstellen können. Ich habe ja die Dimension der Asse gesagt, von der Quantität her, also 126.000 Fässer. Von der Radioaktivität, die in der Asse eingelagert ist, also dieses radioaktive Inventar, alles, was in der Asse drin ist, würde 100 Mal in einen einzigen Castor-Behälter passen. Nach Gorleben sollen insgesamt 1500 Castor-Behälter kommen, nur damit klar ist, von welcher Dimension wir hier reden. Die Asse ist ein Desaster, wo die Bevölkerung jetzt schon von bedroht ist, aber was in Gorleben passieren soll, ist um Größenordnung noch mal gefährlicher für die Bevölkerung. Und das Schlimme ist, dass die gleichen Gutachter, die die Asse gesund gebetet haben, heute sagen, Gorleben sei sicher. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass man zumindest die Rückholbarkeit wieder diskutiert. Aus der Asse muss der ganze Müll, der da verbuddelt worden ist, jetzt wieder rausgeholt werden. Da waren die Schätzungen noch vor einem Jahr bei 2 Milliarden. Mittlerweile ist man bei 4 bis 6 Milliarden, was das kostet. 90% dieses Mülls lassen sich der Atomindustrie zuordnen. Und wer soll jetzt das Rausholen bezahlen? Der Steuerzahler. Und die Atomindustrie hält sich schön raus.
Und wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt wirklich die Entscheidung dann auf Gorleben fiel?
Greenpeace hat in den letzten 2 Jahren eine Akteneinsicht gemacht. Und daraus geht eindeutig hervor, dass Gorleben nicht das Ergebnis eines wissenschaftlichen Auswahlverfahrens war, schon gar keines geologischen Auswahlverfahrens, sondern aus politischen Gründen benannt wurde. Dieser Standort muss aufgegeben werden. Man will immerhin diese hochradioaktiven Abfälle, die wirklich tödlich sind, das sind die giftigsten Abfälle, die die Menschheitsgeschichte je hervorgebracht hat, für 1 Million Jahre von der Biosphäre abschirmen. Das sind 33.000 Generationen. Es wird nie eine sichere Lösung für diesen Müll geben. Das heißt, die erste Forderung muss sein, es darf kein weiterer Müll mehr produziert werden. Die Atomkraftwerke müssen so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Was macht die Bundesregierung? Sie verlängert die Laufzeiten und produziert noch mehr Müll, ohne einen Endlager zu haben. Und die zweite Forderung muss dann eben sein, Gorleben aufgeben und wirklich eine vergleichende Standortsuche an mehreren Standorten in der Bundesrepublik und in verschiedenen Wirtsgesteinen.
Greenpeace und die Rechtshilfe Gorleben, die haben zusammen mit den betroffenen Anwohnern Klage eben gegen die Wiederaufnahme der sogenannten Erkundung denn des Salzstock Gorlebens eingereicht. Und kannst du da kurz zusammenfassen, was eigentlich dahinter steckt und welche Chancen ihr euch eigentlich für einen Erfolg da auch ausrechnet?
Es ist zum 1. Oktober ein Rahmenbetriebsplan genehmigt worden, der den Weiterbau in Gorleben ermöglicht. Dieser Rahmenbetriebsplan ist auf Basis des alten Rahmenbetriebsplans von 1982 verlängert worden. Damals galt noch altes Bergrecht. In Gorleben wird nach Bergrecht gearbeitet, nicht nach Atomrecht, nach dem wesentlich strengeren Atomrecht. Und dieses Bergrecht sah damals noch keine Öffentlichkeitsbeteiligung und keine Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Und genau deshalb hält das Bundesumweltministerium an diesem alten Rahmenbetriebsplan fest und verlängert den einfach immer wieder, obwohl sich das Vorhaben selber in Gorleben längst geändert hat. Man wollte früher den ganzen Salzstock erkunden, jetzt 9 Erkundungsbereiche auf 9 Kilometer Länge. Jetzt ist es nur noch ein ganz kleiner Teil, wo man drin baut bereits, wo man fertiges Endlager mit breiten Schächten, mit riesigen Strecken, großen Betriebsräumen ausbaut. Die Müllmenge, die Art des Mülls, der eingelagert werden soll, die Sicherheitsanforderungen, alles hat sich seit 1982 verändert. Und eigentlich hätte man einen neuen Antrag stellen müssen auf einen Rahmenbetriebsplan, selbst nach Bergrecht. Nur 1990 hat sich das Bergrecht geändert und auch im Bergrecht ist seit 1990 eine Öffentlichkeitsbeteiligung und eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. Und die versucht der Bundesumweltminister aber zu umgehen, indem er eben immer diesen alten Plan wieder verlängert, anstatt einen neuen Antrag zu stellen. Für Greenpeace und die Anwohner, in diesem Fall ist es auch der Grundbesitzer Graf Bernsdorf, dem man sehr viel Geld geboten hat, in den letzten 30 Jahren seine Flächen zu verkaufen und seine Salzrechte abzugeben und der sich da standhaft weigert. Wir sind der Meinung, dass das Bergrecht nicht ausreicht, sondern dass da längst ein Endlager gebaut wird, heimlich, und dass längst das Atomrecht angewendet werden müsste und damit auch ein Planfeststellungsverfahren, was eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht. Wir sind jetzt vor Gericht gezogen, beklagen diesen Rahmenbetriebsplan, der da verlängert wurde. Der muss aufgehoben werden, die Arbeiten müssen da gestoppt werden. Und wir sind frohen Mutes, dass uns das auch über die Gerichte gelingt.
Das kann man nur unterstützen, sozusagen, dass euch das gelingt. Und Matthias, ich danke dir, dass du am Telefon warst.
Ich danke euch.
Dankeschön. 6.
7. November, wir sehen uns im Wendland.
Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle. Während eine Unzahl von Deutschen sich ihre Gedanken über Integration machen, während sie mal mehr, mal minder rassistisch darüber sinnieren, ob und wie die Eingliederung von ImmigrantInnen bewerkstelligt werden könnte, formuliert eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und PolitaktivistInnen eine Stellungnahme, die die Integrationsdebatte in ihrer gegenwärtigen Form grundsätzlich ablehnt. Mehr über das Statement in einem Gespräch von Radio Z aus Nürnberg mit der Berliner Soziologin Juliane Caracayali.
Geht es jetzt nur nach dem Titel der kritischen Stellungnahme Demokratie statt Integration, dann hält das Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung Integration für ein undemokratisches Konzept und für gar nicht erstrebenswert. Warum denn das?
Wenn wir uns angucken, wie sich der Begriff der Integration entwickelt hat, dann war das eigentlich mal eine ganz gute Idee von Leuten, die gesagt haben, wir leben in einem Einwanderungsland, was sie übrigens schon sehr, sehr früh gesagt haben, nämlich in den 70er Jahren. Migrantinnen und Migranten, die ja damals als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter eigentlich noch vorgesehen wurden für die Rückreise, also von denen man eigentlich erwartet hat, nach einem Aufenthalt hier auch wieder zu gehen, quasi ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, dass diese Menschen eben einfach bleiben. Dass sie bleiben, dass sie hier leben, dass sie einfach Teil der Gesellschaft werden. Das war natürlich eine völlig akzeptable Idee, es war eine gute Idee. Das hat allerdings dann doch eine ganz große Wendung genommen, die Debatte um den Integrationsbegriff. Und wenn wir uns angucken, was eigentlich heute Integration sein soll, dann ist eigentlich Integration nur noch mit einer riesigen Palette von Forderungen an die Migrantinnen und Migranten verbunden. Die ganzen soziokulturellen Bedingungen, unter denen Menschen leben müssen, werden überhaupt nicht mehr thematisiert.
Wer sich jetzt aber diesem Integrationsdiskurs verweigert, der bekommt jetzt gerne mal den Stempel von Multikulti-Blütenträumen aufgedrückt. Was ist denn dann das Gegenkonzept dazu?
Ein Gegenkonzept müsste auf jeden Fall meines Erachtens darauf aufbauen, erstmal zu akzeptieren und festzustellen, dass wir längst in einer Einwanderungsgesellschaft leben und dass die Rede davon, dass die Menschen, die hier sind, sich erstmal integrieren müssen, einfach von gestern ist. Die Leute leben hier, die Leute bekommen hier ihre Kinder, die Leute arbeiten hier. Es gibt mehrere Generationen von Menschen mit Migrationshintergrund bereits hier. Und dann immer wieder von vorne anzufangen, Integration zu fordern von Menschen, die längst an einem Ort angekommen sind, halte ich einfach für absolut falsch.
Kommen wir vielleicht mal auf Thilo Sarrazin zu sprechen. Das ist ja auch so ein sehr beliebtes Thema. In Bezug auf ihn und auf das, was er in seinem jüngsten Buch behauptet, heißt es in der Stellungnahme Demokratie statt Integration, dass sich an dieser Debatte nichts versachlichen lasse und dass es sinnlos sei, Sarrazin wissenschaftliche Erkenntnisse entgegenstellen zu wollen. Welcher Gedanke liegt in dieser Haltung zugrunde?
Ich glaube, Sarrazin und die Begeisterung, die Menschen ihm entgegenbringen, ist einfach für sehr viele kritische Migrationswissenschaftlerinnen wirklich ein großer Schock. Also für viele andere Menschen auch. Aber gerade wenn man sich anguckt, welche Bedeutung da dieser wissenschaftliche Diskurs bekommt, das ist wirklich erschreckend. Denn er reiht ja alle möglichen Theorien aneinander, die völlig inkonsistent sind. Also dass jemand, der eigentlich Ökonom ist, plötzlich für Fachmann, für genetische Fragen zum Beispiel von einer breiten Öffentlichkeit akzeptiert wird, ist schon mal extrem fragwürdig. Und in dieser ganzen Debatte merkt man einfach, dass es eigentlich nichts hilft, irgendwelche tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse dem entgegenzustellen. Es macht eigentlich keinen Sinn, zu versuchen, das Ganze wissenschaftlich aufzuarbeiten, denn es gibt längst sehr, sehr viele Untersuchungen, die auch zum Teil von der Bundesregierung finanziert wurden, die einfach das widerlegen, was er sagt. Also das macht keinen Sinn auf einer Ebene, auf der völlig klar ist, dass es nicht um Auseinandersetzung geht, sondern um das Ausbrechen von Ressentiments. Da kann man eben nicht mehr wissenschaftlich argumentieren. Das ist sinnlos.
Dennoch die Frage, wie geht man dann damit um mit diesem Ausbruch von Ressentiments?
Naja, das ist natürlich ein großes Problem. Also momentan lässt sich ja zum Beispiel auch feststellen, dass es eine unglaubliche Sprachlosigkeit erstmal von Seiten der Linken gibt. Wir haben uns auch gewundert mit diesem Statement, was wir verfasst haben, wie viele Leute da unterschrieben haben. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, zumal es ja kein wirklicher Aufruf ist. Unserer Wahrnehmung nach ist das dadurch zustande gekommen, dass es eigentlich keine Formulierung einer tatsächlichen Gegenposition gibt. Ich würde einfach mal behaupten, viele Leute sind paralysiert von der Situation. Viele Leute sind schockiert davon, was man in der Zeitung lesen kann. Also gerade wenn man sich Sarrazin anguckt, dann sind das einfach ganz klar Anschlüsse an nationalsozialistisches Gedankengut. Das kann man gar nicht anders sagen. Also diese Ideen von genetischer Qualität sozusagen von Menschen, das ist wirklich etwas, von dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass es in einem Deutschland 2010 überhaupt so eine große Aufmerksamkeit bekommt.
In der Erklärung heißt es ja auch, das Problem sei eine Politik, die Armut und Rassismus produziert. Jetzt scheint es aber gerade so, dass die Politik gegenüber der Reaktion von Seiten der normalen, sagen wir, Bürgerinnen und Bürger ja sich als geradezu antirassistisch geriert. Also weil vor allem die normalen Bürgerinnen und Bürger diejenigen sind, die Sarrazin als Propheten und Tabubrecher feiern. Ist die etablierte Politik momentan den Bürgern voraus?
Also ich bin mir nicht so sicher, wenn man sich jetzt anguckt, wie Leute wie so Horst Seehofer das Ganze aufgreifen zum Beispiel, habe ich nicht den Eindruck, dass sie dem tatsächlich was entgegensetzen. Also ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade daran denken, zum Beispiel wie Ursula von der Leyen gerade darüber spricht, wie man vielleicht Migrantinnen und Migranten, die hohe Qualifikationen aufzuweisen haben, dafür begeistern möchte, nach Deutschland zu kommen. Und wenn man sich anguckt, was sie da vorhat, also ein Punktesystem zu entwickeln, wo man Punkte bekommt für die jeweilige Qualifikation, aber auch Punkte für die Integrationsbereitschaft, für die kulturelle Ähnlichkeit und so weiter, dann kann ich nur sagen, viel Spaß bei der Suche nach solchen Fachkräften. Niemand wird hierher kommen. Das ist ja auch jetzt schon ein Problem, dass eigentlich niemand mehr nach Deutschland will, der auch nur irgendwie die Wahl hat, woanders hinzugehen, weil klar ist, dass man sich eigentlich so etwas nicht unterwerfen möchte.
Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Zwiespalt, dass man ja einerseits immer wieder betont, dass man Zuwanderung insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland braucht und dann aber andererseits Immigrantinnen, die schon im Land sind oder solche, die es noch werden wollen und sollen, schon von vornherein ausgrenzt?
Ich meine, ich würde sagen, dass da natürlich einfach auch verschiedene Ebenen sozusagen der Gesellschaft eben einfach nicht kohärent an einem Strang ziehen, wenn man so will. Also Staat funktioniert eben einfach nicht so, dass es quasi eine Linie gäbe und danach wird dann agiert und dann funktioniert alles, sondern man kann eben einfach feststellen, dass zum Beispiel in diesem Bereich der Migration ja sehr häufig wirtschaftlich völlig sinnlose Entscheidungen getroffen werden. Also wirtschaftlich ist es natürlich nicht, Leute hier einreisen zu lassen und ihre Ausbildungen nicht anzuerkennen und sie deswegen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Das ist total klar. Andererseits ist es natürlich von vielen in Deutschland lebenden Menschen ein Bedürfnis, sozusagen versichert zu sein, dass die Arbeitsmärkte eben nicht offen sind für Menschen von außen, weil es quasi die Illusion der Chancengleichheit innerhalb eines Landes nähert, weil es ihnen natürlich das Gefühl gibt, nicht von außen sozusagen auch noch in eine Konkurrenz gesetzt zu werden zu Menschen, die gar nicht in Deutschland leben. Aber das ist natürlich ökonomisch sinnlos, das ist total klar. Also da würde ich aber eben sagen, dass da zwei verschiedene Politikebenen eben einfach nicht besonders gut miteinander harmonieren.
Man kann diese Stellungnahme unterzeichnen. Mir ist aber nicht so ganz klar, warum. An wen richtet sich diese Stellungnahme eigentlich und was unterstützt man dabei, wenn man diese Stellungnahme unterzeichnet?
Der Punkt war einfach, dass wir festgestellt haben, es ist nicht möglich oder nicht hinnehmbar, dieser ganzen Debatte quasi einfach nur zuzugucken, obgleich uns allen sich permanent die Zehennägel hochrollen und wir das eigentlich alles als eine ganz wirklich dramatische Bedrohung, tatsächlich auch der Demokratie, wenn man so will, empfinden, genauso eine Form der Debatte. Besonders schlimm daran kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ausführen. Man ist natürlich alles Mögliche an rassistischen Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens gewohnt. Also es ist nicht so, dass man dann tatsächlich völlig vom Hocker kippt, wenn man jemanden wie Sarrazin hört. Das Erschreckende an ihm ist eigentlich, meines Erachtens jedenfalls, dass er versucht, das Ganze quasi in eine biologische Terminologie zu übertragen. Und da ist der Rassismus ja auch nur ein Element drin. Der andere ist ja quasi auch eine ganz starke soziale Komponente, in dem er eigentlich sowas wie Herrschaft, nämlich derer, die eben der Gesellschaft nutzen, legitimiert, indem sozusagen die anderen für minderwertig erklärt werden. Und das ist etwas, was auch nochmal jenseits des Rassismusdiskurses selber meines Erachtens was ganz Erschreckendes hat. Das war eben einfach ein Moment, in dem wir gesagt haben, man muss sichtbar machen, dass diese Debatte nicht von allen getragen wird, dass es eine eindeutige Haltung auch dagegen gibt. Deswegen haben wir zunächst mal versucht, in sehr, sehr kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu finden, die dieses Statement unterzeichnen und vor allem eben auch Menschen des öffentlichen Lebens, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind.
Das war ein Beitrag von Marco Schrage von Radio Z aus Nürnberg. Im November 2010 wird sich erneut ein Gericht mit dem Fall von Mumia Abu Jamal beschäftigen. Es geht jedoch nicht um eine Wiederaufnahme des Verfahrens, sondern lediglich um die Frage, ob die Todesstrafe vollstreckt oder aber in eine lebenslängliche Haft umgewandelt wird. Dazu ein Beitrag von Radio Unerhört aus Marburg.
Für die Leute, denen der Name Mumia Abu Jamal noch nichts sagt, er war in den 70er Jahren, als der rassistische Oberbürgermeister Frank Rizzo in Philadelphia seine Amtszeit hatte, dort in dieser Stadt Radiojournalist und wurde schon mit 14 Jahren Mitglied der Black Panther Bewegung und später Unterstützung der MOVE Organization. Als Radiojournalist wurde er in Philadelphia bekannt als die Stimme der Stimmlosen. Und wurde 1981 auch von einer Zeitschrift in Philadelphia als eine zu beachtende Persönlichkeit bezeichnet. Mumia Abu Jamal war also ein politischer Aktivist. Er war schwarz und er war nicht vorbestraft. Im Dezember 81 wurde Mumia von einem Polizisten in Philadelphia angeschossen und beinahe getötet, als er sich nämlich bei einem Zwischenfall auf der Straße einmischte, bei dem sein eigener Bruder von eben diesem Polizisten zusammengeschlagen wurde. Der Polizist wurde ebenfalls angeschossen und starb an seinen Schussverletzungen. Zeugen sahen, wie unerkannt gebliebene Männer sich von dem Ort des Geschehens entfernten. Die zur Verstärkung eintreffenden Polizisten schlugen Mumia zusammen, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten. Er wurde sofort des Mordes beschuldigt. Mumias Bruder und ein weiterer wichtiger Augenzeuge wurden von der Polizei unter Druck gesetzt und aus der Stadt vertrieben. Andere Zeugen dagegen, die ihre Aussagen änderten, um Mumia zu belasten, wurden belohnt. Das FBI und auch die Polizei Philadelphias hatten hunderte von Akten angelegt, in denen sie Material über Mumia festhalten. den sie seit seinem 15. Lebensjahr wegen seiner scharfen Opposition gegen Rassismus, gegen Polizeibrutalität und wegen seiner revolutionären Politik überwachten. Er war bekannter Rundfunkreporter, er war ein führender Kritiker der Polizeigewalt. Und die Brutalität der Polizei in Philadelphia war derart berüchtigt, dass das Justizministerium in den USA später gegen sie Anklage erhob, was ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der USA ist. Recht früh begannen schon Menschen, die Mordanklage gegen Mumia anzuzweifeln. Und deswegen brachte die Polizei 2 Monate nach der Schießerei die absurde Geschichte, dass Mumia schon in der Notaufnahme des Krankenhauses gestanden hätte. Allerdings, der Polizeibericht dieses Abends und auch der Notarzt sagen, sie hätten nie ein Geständnis. Es hätte nie ein Geständnis gegeben. Vor Gericht bekam dann Mumia einen sehr unvorbereiteten Pflichtverteidiger, dem später sogar die Lizenz aberkannt wurde. Als Mumia versuchte, sich selbst zu vertreten, hat der Richter ihn von dem größten Teil seines eigenen Prozesses entfernen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat durch ihre Einwände erreicht, dass beinahe alle Schwarzen als Geschworene abgelehnt wurden. Entscheidende Teile des Beweismaterials wurden der Verteidigung vorenthalten und Teile der tödlichen Kugel verschwanden, wie auch immer, aus dem Polizeitresor. Die politischen Motive hinter dieser Anklage wurden auch dadurch deutlich, dass der Staatsanwalt, der von Anbeginn ein Todesurteil forderte, revolutionäre Zitate von Mao vorlas, die Mumia in einem Interview 10 Jahre vorher zitiert hatte. Schließlich wurde er 1982 zum Tode verurteilt und sitzt seit 1983 in der Todeszelle. Es gab eine spätere Anhörung, um einen neuen Prozess zu erreichen, und dort trat eine Zeugin auf, die damals im Prozess gegen Mumia benutzt werden sollte. Allerdings sagte sie nun aus, dass sie damals, also bei dem ersten Prozess, unter Druck der Polizei gelogen hat. Daraufhin wurde diese Zeugin wegen eines alten Haftbefehls aus einem anderen Bundesstaat direkt aus dem Zeugenstand verhaftet. Es gab dann Jahre, in denen Mumia in dieser Todeszelle saß. Im Oktober 98 schließlich gab es ein weiteres Gerichtsverfahren. Pennsylvanias oberstes Gericht beschloss einstimmig, alle Teile von Mumias Revisionsversuchen abzulehnen und entschloss sich einstimmig gegen einen neuen Prozess. Diese Entscheidung wurde getroffen zu einer Zeit, als große Polizeiskandale in Philadelphia aufgedeckt wurden und dadurch Dutzende von Menschen aus der Haft entlassen werden mussten, weil sie aufgrund von falschen, von der Polizei fabrizierten Beweismaterial verurteilt worden waren. Seit über 18 Jahren also sitzt Mumia allein in seiner Zelle. Er ist 23 Stunden lang am Tag eingesperrt und jeglicher Körperkontakt mit seiner Familie wird ihm verweigert. Seine vertrauliche Korrespondenz mit den Rechtsanwälten wurde durch die Gefängnisbeamten geöffnet. Er bekam Strafverschärfung, weil er sein Buch Life from Death Row schrieb, das jetzt in der 6. Auflage erscheint. Und in den letzten Jahrzehnten ist auch eine weltweite Bewegung gewachsen, die einen neuen Prozess für Mumia fordert. Immer wieder jedoch wurden Anträge auf einen neuen Prozess abgelehnt. Und auch diese Situation finden wir aktuell noch vor. Allerdings gibt es einen neuen Termin. Dieser ist am 9. November. Da wird es aber nicht um die Frage gehen, warum Mumia Abu-Jamal nach über 29 Jahren ohne bewiesene Schuld noch immer von der Hinrichtung bedroht im Todestrakt sitzt, sondern es wird lediglich um das Strafmaß gehen. Nach monatelangen Protesten nämlich hatte sich der höchste Gerichtshof der USA im Januar 2010 nicht getraut, die Hinrichtung des Bürgerrechtlers und Revolutionärs einzuleiten. Stattdessen hob sie eine Entscheidung von 2008 wieder auf, in der das tiefer gelegene 3. Bundesberufungsgericht zwar ein neues Verfahren für Mumia verweigert hatte, jedoch ebenfalls die Todesstrafe gegen ihn abgelehnt hatte. Das heißt, das höchste US-Gericht wies nun im Januar 2010 eben dieses untere Gericht wieder an, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das heißt also, und so erklärt es auch Mumias Verteidiger, es geht um 2 Optionen, entweder Hinrichtung oder lebenslänglich ohne Bewährung. Dieses Verfahren findet, wie gesagt, am 9. November 2010 statt. Wir fordern Freiheit für Mumia Abu-Jamal.
Das war ein Bericht von Radio Unerhört aus Marburg. Und das war es auch für heute mit einer halben Stunde ZIP FM. Ihr könnt die Sendung und die ungekürzten Beiträge nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt's am Montag und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.